Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir, dass du uns einlädst an einen Tisch in Gemeinschaft, wo du das Brot brichst und uns zurückgibst und wir satt werden dürfen. Ganz tolles Bild. Und ich bete, dass es heute passiert, dass wir dein Brot erhalten und daran kauen dürfen und satt werden. Danke, Herr Jesus. Amen. So, jetzt brauche ich die Brille. Wer von euch mag Geschichten? Wer mag die, die uns etwas lehren wollen? Also nicht so die einfachen Geschichten. Geschichten, die nicht nur unsere Zeit füllen, sondern auch unser Herz. Geschichten, wo man vielleicht manchmal noch Tage, Monate oder vielleicht auch Jahre drüber nachdenkt. Kein Fastfood, sondern Schwarzbrot für die Seele. Solche Geschichten. Wer mag sie von euch? Je älter ich werde, desto unzufriedener bin ich mit Büchern und Filmen, die vorhersehbar sind oder die nur mein Abendprogramm füllen. Ich gucke die hin und wieder auch und dann denke ich so, ach, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Also habe ich angefangen, auf Amazon Prime mir so eine Liste von Filmen zu machen, die ich gerne mal gucken möchte, wo ich aber denke so, ah, da brauche ich eine bestimmte Haltung, wenn ich mir diese Filme angucke. Die machen was mit dir. Das ist nicht so ein Entspannmodus, wo ich da so sitzen kann. Und neulich, als Edwin mit den Kids mal unterwegs war für ein paar Tage, habe ich mir ein paar Mädels eingeladen und wir haben so einen Film uns angeguckt. Wir hatten mehrere Filme zur Auswahl und haben uns dann entschieden, einen zu gucken. Hannah war auch dabei. Und dieser Film hat mich emotional total herausgefordert. Ich fand ihn richtig schrecklich. Und wenn ich den alleine geguckt hätte, dann hätte ich ihn vermutlich nach 3 Minuten wieder ausgemacht. Aber nun waren wir da zu 8 und haben den geguckt. Hannah nickt und lacht. Ja, es war wirklich fürchterlich. Und wenn ihr mich nicht alle gleich fragt, dann sage ich euch lieber jetzt, was es war. Also nicht anschauen. Ich glaube, Tina fand ihn tatsächlich gut. Die Frau des Nobelpreisträgers, nicht die Empfehlung für heute Abend. Aber Jesus hat auch solche Geschichten erzählt. Die waren deutlich kürzer als die Bücher und Filme, die wir konsumieren, aber die waren inhaltliches Dynamit. Da blieb keiner der Zuhörer unberührt, wenn er sie aus Jesu Mund hörte. Die Geschichten machten etwas mit uns Menschen, und zwar immer. Manch einer wurde wütend, ein anderer traurig und wieder andere eckten anders an. Jede und jeder der Zuhörerschaft fühlte sich auf die ein oder andere Weise mit der Kernbotschaft dieser Geschichte konfrontiert. Und auch heute, wenn wir sie lesen, vielleicht verstehen wir sie nicht ganz, weil sie waren ja für andere Menschen geschrieben, aber irgendwie auch für uns. Und wir leben in Berlin im 21. Jahrhundert in der Stadt und finden sie vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Aber wenn wir uns auf die Worte Jesu einlassen, dann kann unsere Reaktion genauso oder ähnlich ausfallen. Und wir kennen diese Geschichten Jesu als die Gleichnisse. Und ich wollte schon immer mal so eine Serie machen, die unangenehmen Gleichnisse von Jesus. Excited? Aufgeregt? Ich schon. Und deswegen werden wir in den nächsten 4 Sonntagen uns 4 solcher Gleichnisse angucken. Hannah, Jörg und ich werden euch je in eins dieser Gleichnisse mit hineinnehmen. Wir werden also viel Spaß miteinander haben. Und bitte nicht nach 3 Minuten schon wieder abschalten. Jesus erzählte insgesamt plus minus 40 solcher Gleichnisse. Und wir schauen uns nur ein Zehntel davon an. Und wenn du dann so richtig in Fahrt gekommen bist, kannst du dir auch noch die anderen 36 in den Evangelien nachlesen und studieren für dich selbst. Und zu Beginn der Serie möchte ich noch mal kurz sagen, was sind das eigentlich, Gleichnisse? Was wollen die mit uns machen? Wenn wir uns mit den Gleichnissen Jesu beschäftigen, bekommen wir einen Eindruck davon, wie oder was das Königreich Gottes ist. Oberflächlich betrachtet erscheinen sie einfach, doch in ihrem Inneren entdecken wir das Herz Gottes und das Wesen und den Wert des Himmelreiches. In einem Moment hören wir eine Geschichte über einen ungehorsamen, respektlosen Sohn. Im nächsten Moment werden wir mit der bedingungslosen Liebe des Vaters konfrontiert, die uns vielleicht verunsichern mag. Wir lesen von einem Herrn, der seinen Reichtum unter seinen Dienern aufteilte, um zu testen, was sie dann damit machen würden, und sind schockiert, als er demjenigen, der seinen Teil gewissenhaft verwahrt, alles wieder wegnimmt und jenem gibt, der die größte und potenziell risikoreichste Investition mit seinem Anteil gemacht hat. Wir hören von einem Bauern, der über riesige Getreidefelder verfügt und feststellt, dass dort gleichzeitig auch Unkraut wächst, das die gute Saat ersticken oder zerstören könnte. Und dennoch lässt er es geduldig weiter wachsen. Und wir lesen von einem wunderschönen Fest mit 5-Sterne-Essen und Pinterest-würdiger Dekoration und sind dann schockiert, dass die eingeladenen Gäste nicht kommen. Die Gleichnisse Jesu wurden immer schon als skandalös angesehen. Sie mögen Steine sein, über die wir Menschen damals wie heute drüber stolpern. Für manche sind sie lebensverändernde Weisheiten, die offenbaren, was möglich ist, wenn man dieser Liebe Gottes begegnet und daraus lebt in der Realität seines gegenkulturellen Königreichs. Aber für andere, die versuchen, Gott oder Menschen zu kontrollieren, zu verurteilen, zu bestimmen, festzulegen, zu richten, sind sie in der Tat ein Stolperstein. Absurd in ihrer Gnade, schockierend in ihrer uneingeschränkten Akzeptanz, naiv, weil die Welt einfach so nicht funktioniert und bedrohlich für unseren ewigen Wunsch nach eigenen individuellen Wahlmöglichkeiten. Unangenehme Gleichnisse, kurze, aber sehr tiefgründige Geschichten, die Jesus selbst erzählte. Dem Jesus, dessen Leben und Lehre uns ein Vorbild ist, dem wir hier bei Live als Lokalkirche in Moabit nachfolgen wollen, indem wir mit ihm sind, ihm über Zeit ähnlicher werden und schließlich dann auch das tun, was Jesus selbst tat und wirkte, wie im Himmel, so auch hier in Moabit. Live ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgt, die sich bemüht, die Lehren Jesu und die Praktiken der frühen Kirche wieder zu entdecken und sie im Lebensraum einer postchristlichen Welt, die kaum noch etwas mit Jesus Christus anfangen kann, anzuwenden. Und die Lehren Jesu gingen weit über Gesetzesschriften hinaus, sie richteten sich immer an unser Herz. Seine Lehren beschränkten sich nicht auf Verhaltensmodifikation, sondern gingen zum Kern des menschlichen Wesens. Und Jesus lehrte so, dass jeder, der gewillt war, es verstehen konnte. Anstelle religiöser Ideen und heiliger Bilder oder Gegenstände verwendete er ganz alltägliche Dinge wie Früchte, Weinreben, Feste, Söhne, Samen, Äpfel, Bäume, Geldmünzen und auch dumme Schafe. So wie wir manchmal. Jeder von uns und auch damals konnte seine Worte verstehen, wenn er es wollte. Und Jesus tat dies, damit das Reich Gottes für jeden, der seine Einladung hörte, auch klar zugänglich war. Wirklich jeder durfte sich ihm anschließen. Alle die, die bereit waren für ein anderes Leben als das, was die irdische, vergängliche Welt zu bieten hat. Es war eine offene Einladung, ohne andere Voraussetzungen als ein aufrichtiges, bereites, formbares Herz. Und die Gleichnisse Jesu sind auch ein Akt seiner göttlichen Barmherzigkeit. Denn manchmal sind unsere Herzen einfach nur verschlossen und hart. Und wir kennen das vielleicht auch, dass wenn wir direkt mit brutaler Wahrheit von anderen Leuten konfrontiert werden, dann verschließen sich unsere Herzen eher noch mehr. Und so erzählte Jesus in seiner Liebe, Güte und Gnade für uns Menschen einfache, verständliche Geschichten. Und die erste Geschichte, die Jesus erzählte laut der Evangelien, von der haben wir schon gehört, und zwar am Visionssonntag im Januar, die vom Seemann, den Samen und den 4 verschiedenen Böden. Das ist so die Geschichte, die irgendwie unser Jahr prägt. Der Seemann, der Samen verteilt und die fallen auf ganz verschiedene Böden und manche haben keine Frucht, andere wenig Frucht, die dann wieder erstickt und wieder andere, da kommt große Frucht, mehr Frucht hervor. Und ich möchte uns ermutigen, dass wenn wir in den nächsten 4 Sonntagen hier über diese Gleichnisse sprechen, und wir starten gleich ins Erste, dass unser Boden empfänglich ist für das, was Gott damals wie heute uns lernen möchte. Das Gleichnis, das wir uns heute ansehen wollen, bereit, ist das Gleichnis vom großen Festmahl. passend. Wir wollen hinterher zusammen essen. Jeder, der nichts mitgebracht hat oder etwas mitgebracht hat, ist eingeladen. Aber wir reden heute so ums Essen. Okay? Es wird schmackhaft. Und dieses Gleichnis finden wir in Lukas 14 und Matthäus 22. Die sind fast identisch und dann doch ein bisschen abweichend. Und darauf gehe ich auch noch ein. Und wer mich kennt, der weiß, dass für mich eine Geschichte nicht kontextfrei ist, sondern es passiert auch immer etwas vorher und hinterher. Und das ist in diesem Gleichnis auch gar nicht so unwichtig, was zuvor passiert. Also ein bisschen Kontext. Bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, finden wir ihn selbst an einem Sabbatnachmittag, vermutlich nach dem Gottesdienst in der Synagoge, am Tisch zum Mahl eines hochrangigen, einflussreichen, wohlhabenden Pharisäers sitzen. Und Jesus ist vermutlich mit dem Pharisäer direkt von der Synagoge gekommen und sitzt an diesem Tisch und beobachtet, wie die Gäste so eintrudeln und sich ihren Platz suchen. Jesus beobachtet die ankommenden Gäste. Und wer kennt unser Büro? Wir haben in der Wilhelmshavener Straße 4 ein Büro mit ganz großen Fenstern. Und hin und wieder, wenn ich prokrastiniere oder mich abhalte von dem, was ich eigentlich tun muss, dann schaue ich durch diese Fenster und dann beobachte ich die Menschen, die vorbeilaufen. Manche mal laut, andere leise, manche in Eile und andere ganz geschillt und entspannt. Gerade sind unsere Fenster ziemlich dreckig, das darf sich hoffentlich morgen ändern, da werden wir wieder Fenster putzen. Aber es gibt so gewisse Personen, die sehe ich regelmäßig. Also es gibt ein paar Leute, die wohnen tatsächlich in unserer Nachbarschaft und die kommen regelmäßig am Büro vorbei. Und manchmal muss ich schmunzeln, weil die dann doch irgendwie anders aussehen, als ich das so cool finde. Und manche irritieren mich auch und ich sehe ja, ich weiß nicht, wer die sind, aber ich sehe, wie sie aussehen, wie sie sich kleiden, wie sie sich bewegen und das kommuniziert durchaus auch etwas. Und Jesus, der tut das auch. Der sitzt am Tisch, wahrscheinlich neben dem Gastgeber und beobachtet die Gäste. Und ihm fallen zwei Dinge dabei auf. Zum einen, dass die meisten Gäste versuchen, den besten, bestmöglichsten Sitzplatz am Tisch zu ergattern. Sich so nah wie möglich zum Gastgeber zu platzieren. Denn diejenigen, die am nächsten beim Gastgeber saßen, hatten zu der Zeit in der Regel den höchsten sozialen Status. Und so wollte niemand irgendwie am Ende des Tisches oder in der letzten Ecke sitzen. Damals gab es wie heute bei solchen Festlichkeiten wahrscheinlich keine Namensschilder. Wir haben das gleiche Problem eigentlich auch. Wir setzen Leute an die Tische. Ich weiß, vielleicht jeder war schon mal auf einer Hochzeit, du kommst da an, da ist so ein Schild und dann liest du, okay, du bist an Tisch 5 und dann guckst du, wo dein Tisch ist und manchmal sitzt du halt mittendrin oder direkt in der Nähe vom Bräutigam und der Braut oder halt auch in der letzten Ecke. Und ich weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist, aber meine Erfahrung ist, dass die Singles auf einer Hochzeit, die nicht zur Familie der Braut oder des Bräutigams gehören, oft an dem letzten, hintersten Tisch in der Ecke sitzen, oder? Auch schon mal die Erfahrung gemacht? Ich schon. Wir machen das auch. Wir setzen Leute nach dem, wie eng sie an den Menschen dran sind, wie sehr sie Teil der Gemeinschaft sind, auch an solche Tische, indem wir Namensschilder platzieren. Und Jesus beobachtet dieses sich selbst an einen ehrbaren Platz platzieren Verhalten der Gäste und hat etwas dazu zu sagen, nämlich die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber geehrt werden. Denn der Mensch, der auf der Skala der sozialen Bedeutung ganz unten zu stehen scheint, kann in Jesus' Augen durchaus an erster Stelle setzen. Bei Jesus bedeutet, sich selbst zu erhöhen, sich selbst den besten Platz zu nehmen, in Wirklichkeit sich selbst zu erniedrigen. Und eine der häufigsten Methoden, uns selbst zu erhöhen, besteht darin, unsere guten Eigenschaften oder guten Taten offen oder auch subtil bekannt zu machen und oder uns so zu positionieren, damit wir wahrgenommen, wir gesehen werden. Und Jesus nimmt in diesem Szenario Anstoß daran. Dorthin fällt sein Blick. Und das Zweite, was Jesus beobachtet, sind die Gäste selbst, nicht deren Verhalten. Und das richtet sich dann an den Gastgeber. Jesus fällt nämlich auf, dass dieser eine sehr selektierte Gästeliste hat. Dass diejenigen, die Feste veranstalten, dazu neigen, nur jene Menschen einzuladen, die in der Lage waren, sich mit einer Gegeneinladung zu revanchieren. Oder die eben zur Familie gehörten. oder zum engsten Freundeskreis. Einige Menschen, um die sich Jesus aber besonders sorgte, blieben außen vor und fehlten ihm an diesen Tischen immer wieder. Und auch hier und heute verstärken essentielle Dinge wie das gemeinsame Essen soziale Unterschiede. Tische waren und sind auch heute noch ein Zeichen von gelebter Gemeinschaft. Manche Menschen gingen dabei einfach immer leer aus. Und Jesus macht dem Gastgeber der Feier klar, dass er auch die einladen soll, die ihm nichts zurückgeben können. Nichts, keine Ehre, keine Gegenleistung, nichts. Jesus möchte, dass die Gastgeber von Festen und Tafeln das gute Essen, Familie und die Freundschaft genießen, auf jeden Fall. Aber auch diejenigen einschließen, an ihre Tische einladen, die es brauchen und sich nicht revanchieren können. Das ist der Kontext. Und damit kommen wir zu dem ersten Gleichnis, unangenehmen Gleichnis unserer Predigtserie. Und ich lese aus Lukas 14, Vers 15 vor. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, was Jesus zuvor gesagt hatte, rief er aus: Glücklich sind die dran, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade 5 Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen, damit mein Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Kurzes Ausatmen. Die Einladung wird also verschickt. Kommt zum Festmahl. Kommt an den Tisch, schmeckt und seht, wie gut der Herr unser Gott ist. Kommt in das Königreich Gottes. Das ist diese Einladung hier. Interessant dabei ist, dass der Gastgeber die Einladung bereits eine gewisse Zeit vor dem Festmahl verschickt hatte. Also wahrscheinlich wochenlang oder Monate vorher diese Einladung schon rausging. Und kurz bevor die Feier beginnen sollte, also vielleicht ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher oder eine Woche vorher, schickt er seinen Diener los, um seine Gäste daran zu erinnern, die bislang nicht zu oder abgesagt hatten, und sagt ihnen, es geht gleich los, kommt jetzt zur Party. Und es war keine kleine Party, sondern ein großes Festessen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich schon. Nicht in diesem Maße, aber man plant eine schöne Party, lädt dazu früh genug ein und anfänglich kommen so ein paar wenige Reaktionen. Dann fragt man nochmal nach, dann sagen ein paar mehr zu und am Ende reagieren manche gar nicht oder sagen kurz vorher grundlos ab oder doch noch schnell zu. Man hält sich ja die Optionen offen, nicht wahr? Man muss genau wissen, ob man es dann doch noch schafft. Schöner Zeitgeist von heute, mich macht das wahnsinnig. Normalerweise machen wir das bei Hochzeitseinladungen nicht. Ich hoffe es zumindest, aber bei weniger wichtigen Einladungen tun wir das doch auch, nicht wahr? Und die Einladung, die Jesus hier gibt, ist die wohl wichtigste Einladung an uns Menschen, an seinen Tisch, in sein Königreich zu kommen. Und wir haben zum einen die Gäste, die im Voraus eingeladen wurden. Das waren genau die Art von Menschen, die der Gastgeber erwartet hatte. Freunde und Verwandte, wichtige Menschen. Doch als es an der Zeit war, zu kommen, zu essen und zu feiern, fanden sie gute, nicht schlechte, gute Ausreden, um nicht dabei zu sein. Und ja, Jesus meinte damit, damals zuerst einmal die Juden, das von Gott auserwählte Volk, die zuerst eingeladen waren, von denen sich nicht so viele wie erwartet einladen ließen, in das Königreich Gottes einzutreten, zumindest so wie Jesus es ihnen präsentierte. Das ist die erste Kategorie von Menschen, die zu diesem Festmahl eingeladen wurden. Aber sie gilt nicht nur damals den Juden, sondern auch heute uns allen hier. Und im übertragenen Sinne gilt sie zum einen uns Menschen, die ein volles, ein reiches Leben haben, denen es vermutlich recht gut geht, die Arbeit, Geld, eine Wohnung, Familie und dergleichen haben. Und genau das wird uns Menschen heute und hier auch immer wieder zum Verhängnis. Denn wir sind einfach zu busy, einfach zu beschäftigt, um zu dem Fest zu gehen. Wir sagen, sorry, ich habe gerade eine neue Arbeit bekommen oder ein Studium angefangen. Ich kann gerade nicht, frag mich in 6 Monaten oder im nächsten Semester nochmal. Sorry, ich bin gerade umgezogen, ich muss meine Wohnung noch schön einrichten. Wenn es dann fertig ist, dann komme ich vielleicht. Oder auch, ich fange gerade an zu daten, bin verliebt, verlobt, verheiratet oder habe gerade ein Kind bekommen. Dafür brauche ich jetzt Zeit, das hat Priorität. Keine Chance, das schaffe ich gerade nicht. Und wisst ihr was? Das sind alles gute Gründe, um abzusagen, keine Frage. Das nimmt Raum und Zeit in unserem Leben ein. Aber hier heißt es, dass der Gastgeber offensichtlich betroffen ist, dass diese guten Gründe die Menschen davon abhalten, an seinen Tisch zu kommen. Wisst ihr, Gott wird uns sein Königreich nicht aufzwingen. Es bleibt eine Einladung. Wir müssen es annehmen und kommen. Es kosten und sehen uns, setzen uns, Zeit nehmen mit dem Gastgeber Gott und mit den Menschen, die auch eingeladen sind, am Tisch zu sitzen. Die Frage, die wir uns alle hier immer wieder stellen dürfen, ist, lieben wir Gott und sein Reich mehr? Denn wenn wir keine tief empfundene Liebe zu Gott und zu seinem Reich haben, können und werden viele gute und belanglose Dinge uns daran hindern, mit einem freien und begeisterten Herzen in die gegenwärtige Realität seines Einflussbereiches zu treten. Es ist so leicht für uns, die meiste oder zu viel Zeit und Energie für Dinge aufzuwenden, die für Jesus offensichtlich nicht im Mittelpunkt standen, und unser Leben so sehr auszufüllen, dass wir dabei die Einladung Gottes vergessen, versäumen, verpassen, nicht so wichtig erachten. Selbst dann, wenn wir damit beschäftigt sind, Gutes zu tun. Und dann finden wir im Gleichnis noch eine zweite Kategorie von Menschen, die nachträglich noch eingeladen werden, die genau das alles nicht haben oder nicht sind, was die erste Gästeliste definiert. Kranke, Obdachlose, Flüchtlinge, Einsame, Arbeitslose, die vieles nicht besitzen, was die andere Gruppe hat. Aber die haben eins, nämlich ganz viel, und zwar Zeit. Und die kommen. Die lassen sich sofort einladen. Und manchmal begegnen mir Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so geeignet erscheinen, zu so einem Festmahl, zu so einer Gemeinschaft eingeladen zu werden, weil sie wenig oder gar nichts mitbringen können. Und doch erkennen sie oft viel schneller den Wert und die Schönheit des Lebens mit Gott in Gemeinschaft und sind dabei. Und bevor ich euch die dritte und letzte Kategorie von Menschen zeigen möchte, die Lukas nicht erwähnt, aber Matthäus schon, möchte ich euch noch eine Sache ganz klar machen, die neben der Zu- oder der Absage des wohl wichtigsten Events uns Christen, die Jesus schon kennen und ihm nachfolgen, immer wieder im Weg steht, die wir gerne manchmal ignorieren wollen. Und das ist, die Einladung von Jesus ist kein Solo-Date mit Gott. Kein Candlelight-Dinner mit Jesus, sondern eine Einladung zu einer großen, wachsenden, inklusiven, diversen, imperfekten, von Gottes Gnade und Liebe geschaffenen und vereinten Tischgemeinschaft. Du möchtest jederzeit exklusive Zeit mit Jesus verbringen? Das ist nicht der Tisch, an den du eingeladen wirst, zu dem Jesus dich einlädt. Du schätzt dein Abendessen nur mit Leuten, die dir ähnlich sind? Dann ist das nichts für dich. Du bist sehr wählerisch, was du magst und was du nicht magst, mit wem du zusammensitzen möchtest und mit wem nicht? Dann ist das nicht der Tisch für dich. Und wisst ihr was? Auch mir ist dieser Tisch manchmal unangenehm. Aber ich entscheide mich immer wieder, an diesem Tisch zu sitzen und zu bleiben, denn das ist die Einladung Jesu an uns Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Die Tischgemeinschaft, zu der Jesus uns einlädt, ist ein Raum, eine Gemeinschaft, in der menschliche Grenzen und Unterschiede überwunden werden sollen. Jesus hat viele Exklusionsgrenzen der damaligen Zeit überwunden und mit den Menschen gegessen, gefeiert und geredet. Jesus liebte die Gemeinschaft mit Menschen und er spricht den Menschen immer zuerst einmal Zugehörigkeit zu. Du bist hier willkommen. Er lädt sich sogar selbst bei den Menschen, die keiner will, ein. Jesus stellt sich auf die Seite der Ausgegrenzten und ruft sie zu ihm in eine inklusive Gemeinschaft, in welcher dann Heilung, Wiederherstellung, Veränderung und Transformation geschehen kann. Jesus isst mit Zöllnern und Prostituierten, berührt die blutflüssige Frau, die Aussätzigen und führt sie zurück in die gesellschaftliche und soziale Struktur der damaligen Zeit. Und das bedeutet Veränderung auf der einen Seite und Annahme auf der anderen. Wobei ich glaube, wir brauchen beides auf beiden Seiten, Veränderung und Annahme. Und der Apostel Paulus schreibt das an die Gemeinde in Galatien so: Hier in dieser christlichen Gemeinschaft, die gerade am Entstehen ist, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und damit spricht er kulturelle Differenzen, geschlechtliche Unterdrückung, Ausbeutung durch Ungleichheit an. Christliche Gemeinschaft bedeutet immer Integration. Überwindung der Grenzen in unserem Kopf, in unserem Herzen, in unserer Kultur, zwischen den Generationen und ja auch in dem, wie wir glauben und was wir glauben. Theologische Spannungen auch aushalten zu können. Nicht alle, aber einige. Und dazu habe ich euch mal einen Satz von Augustinus mitgebracht, den ich richtig hilfreich finde, weil das sind meistens die Spannungen, die wir heute in Kirchen haben, ne? Theologische Spannungen, ich weiß es besser als du. Der schrieb, in wesentlichen Dingen Einheit, in unwesentlichen Dingen Freiheit, in allen Dingen Liebe. Die erste Gemeinde in Jerusalem hat so gelebt. Alle waren willkommen. Aber dort passierte auch was. Dort fand Veränderung statt. Gott wirkte unter ihnen. Transformation an Körper, an Geist und Seele war Teil davon in dieser bunten Gemeinschaft. Wir sind Kirche für den Kiez in Moabit. Schau dich um. Wer passt dir? Und wer nicht so sehr? Und warum? Mit wem möchtest du nachher am Tisch nicht so gerne zusammen essen, direkt neben dir? Mit wem am liebsten? Und warum? Sind wir bereit, Menschen Teil der Familie werden zu lassen? Immer mehr, immer wieder neu, die so ganz anders ticken als wir selbst? Und jetzt gibt uns noch eine dritte Kategorie von Menschen, die Lukas nicht erwähnt, Matthäus aber schon. Und damit möchte ich heute abschließen. Und ich steige ein in Matthäus 22 ab Vers 10. Gleiche Geschichte, anderes Ende. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, gute und schlechte Menschen. Und der Festsaal war voller Gäste. Aber als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. Mein Freund, fragte er ihn, wie kommt es, dass du hier bist, ohne feierlich gekleidet zu sein, wie es sich für eine Hochzeit gehört? Der Mann wusste keine Antwort darauf. Da sagte der König zu seinen Dienern, fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen, denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Autsch. Oder Amen, je nachdem, wie du das Gleichnis liest und verstehst. Gleiches, Gleichnis, anderes Ende, unangenehmeres Ende, nicht wahr? Was hat es damit auf sich? Gute Frage. Einer der eingeladenen Gäste, der dem Ruf der Einladung zum Festmahl gefolgt war und bereits am Tisch in dem Haus sitzt, ist für den Hausherrn, für den Gastgeber nicht passend gekleidet. Und wird deshalb wieder hinausgewiesen. Warum? Das ist doch nicht fair. Der wurde doch eingeladen, so wie er war. Und nun kommt er zu dem Fest und sitzt da, kann sich vermutlich kein Festgewand leisten und wird dann wieder rausgeschickt. Warum ist das so? Wenn man den Kontext dieser Zeit kennt und in einigen Ländern der Welt, zum Beispiel in Indien, wo mein Mann herkommt, ist das immer noch so üblich, dann hatte dieser Mann eine Wahl. Denn es war damals Sitte, den Gästen ein festliches Gewand, schöne und saubere Kleidung zu stellen, wenn sie selbst keine hatten. Der Mann hatte diese Sitte ganz offensichtlich nicht in Anspruch genommen oder sogar abgelehnt. Brauche ich nicht, will ich nicht anziehen, gefällt mir nicht, ich mag meine dreckige Kleidung lieber mehr, lass mich in Ruhe. Und der Gastgeber sieht das und sagt, so nicht an meinem Tisch. Warum ist dem Gastgeber das so wichtig, wenn doch eigentlich jeder willkommen und eingeladen war? Weil das Gewand für mehr steht als nur für die körperliche Bekleidung. Und als Jesus dieses Gleichnis erzählt, Jesus der Jude, Jesus der Rabbi, der sich in der Tora und den jüdischen Schriften auskannte, denkt er ziemlich sicher an Jesaja 61. Die gute Botschaft für die Unterdrückten, die Verheißung des Messias, der kommen wird, um die Gefangenen zu befreien, zu heilen, was zerbrochen ist, was sich in ihm selbst erfüllt. Und er denkt ziemlich sicher an diesen prophetischen Vers in Jesaja 61, 10. Ich will mich sehr am Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils und die Robe der Gerechtigkeit angezogen. Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Wer zu Jesus kommt, sich von ihm einladen lässt, sich die Zeit dafür nimmt, das zur Priorität macht, wer erkennt, wer er selbst ist und wer Jesus ist, sein Heil, seine Gerechtigkeit annimmt, anzieht, der hat einen Platz an diesem Tisch. Diese Gemeinschaft am Tisch, diese Gemeinschaft hier und in allen anderen Kirchen und Gemeinden dieser Stadt und dieses Landes zum Festessen im Königreich Gottes ist allein durch Jesus Christus möglich. Dadurch, wer er ist und was er getan hat für jeden von uns. Gott selbst leidet in Christus am Kreuz für alle Ausgrenzung und für alle Schuld und Scham, die wir mitbringen. Und dadurch öffnet er die Tür zu dieser neuen Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen zum Festmahl im Himmelreich Gottes. In welche dieser drei Kategorien fällst du gerade am ehesten? Busy oder Zeit ohne Ende? Gute Ausreden oder sogar schlechte? Oder bist du einfach nur froh, dass du hier bist? Oder sitzt du zwar gerne hier, bist aber nicht bereit, deine alten, dreckigen Kleider zu tauschen? Die erste Kategorie an Menschen kommt nicht, keine Zeit dafür und verpasst das ganze Mahl. Sie bekommen nichts von dem, was vorbereitet war. Die zweite Kategorie von Menschen kommt und füllt den Festsaal. Die dritte Kategorie von Menschen sitzt zwar schon am Tisch, aber will ihre dreckigen Klamotten nicht gegen saubere eintauschen. Wo erkennst du dich gerade wieder? Kann nach vorne kommen. Ganz egal, ob du dich heute in der ersten, in der zweiten oder vielleicht auch in der dritten Kategorie erkennst, wir alle brauchen das Gewand des Heils und der Gerechtigkeit, um am Tisch des Königreich Gottes Platz nehmen zu können. Grundlage ist immer die Erkenntnis, dass wir alle Sünder sind und Sünde in unserem Leben haben. Im übertragenen Sinne schmutzige oder beschädigte Kleidung tragen und ein neues Gewand brauchen. Grundlage ist ein Eingeständnis, dass auch ich Fehler mache, das Ziel verfehle, Hilfe brauche, Gnade Gottes. Weil ich sonst immer wieder mich selbst oder andere mit meinen Worten oder Handlungen verletze. Grundlage ist Demut vor Gott. Ich brauche dich, Herr. Grundlage ist ein weiches Herz. Denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Was wäre, wenn das mehr und mehr Realität für uns hier wäre? Am Tisch von Jesu, Tischgemeinschaft in seiner Ekklesia, in seiner Kirche, ist jede und jeder willkommen. Halten wir Unterschiede aus, versuchen wir einander in Liebe zu begegnen, sind wir gastfreundlich. Kennen und benennen wir auch unsere eigenen persönlichen Grenzen, ermutigen und ermahnen einander, sprechen wir Wahrheit in Liebe mit offenem Ergebnis aus. Erwarten und erleben wir Heilung und Veränderung durch seine Gegenwart, durch seinen Geist, der in uns wohnt, wenn wir Jesus angenommen haben und das, was er für uns getan hat. Und wissen wir, dass wir alle Sünder sind, die immer wieder seine bedingungslose, gewagte Gnade und Vergebung brauchen. Das ist die gute Botschaft. Das ist das, was Jesus tat und auch heute noch tut. Er lädt uns ein, er heißt uns willkommen und hilft uns an seinem Tisch, Heiler, heil zu werden, wenn wir es zulassen. Du bist hier eingeladen. Wieder oder vielleicht zum ersten Mal in christliche Gemeinschaft. Wenn du dir sein Gewand anziehen lassen möchtest, wenn du sagst, ich brauche dich, Jesus. Ich will das annehmen, was du für mich am Kreuz von Golgatha getan hast. Dein Tod für mein Leben. Meine Sünde und Scham gegen dein Heil und deine Gerechtigkeit austauschen. Und mich immer wieder mit demütigem Herzen an diesen Tisch setzen. Mit all den anderen Gästen, die auch dort sind. Ich will dieser Einladung folgen. Jesus folgen. Dann bist du eingeladen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du so viele Menschen, die so unterschiedlich sein sind, im Blick hast. Jeden von uns, der hier ist und jeden Menschen in dieser Stadt, in diesem Kiez. Du hast jeden Menschen im Blick und du lädst sie alle ein, ganz unterschiedlich, zu anderen Zeiten. Vielleicht durch uns Menschen, aber vielleicht auch durch ganz andere Wege, die wir nicht mitbekommen. Und Herr, ich bete, dass sich Menschen einladen lassen. Und zwar die, die beschäftigt sind, aber auch die, die gefühlt alle Zeit der Welt haben. Die, die meinen, alles im Leben zu besitzen und nichts mehr brauchen und benötigen. Und die, die wissen, dass ihr Leben ein Riesenloch hat. Die, die ganz viel zu geben hätten. Und die, die gefühlt nichts zu geben haben, außer erstmal da zu sein. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen einlädst. Durch uns, durch andere Wege, die du kennst. Und ich bete, dass wir als Kirche hier im Kiez, als Live-Kirche, unsere Herzen dafür bereit machen. Unsere Tische verlängern und vergrößern. Neue Räume öffnen. Neue Tischgemeinschaften starten. Kleingruppen etc. All das, was möglich wäre und sein kann. Damit dein Haus voll ist. Nicht nur unseres, sondern auch die anderen Kirchen und Orte und christlichen Gemeinschaften dieser Stadt wieder voll werden. Weil du Menschen rufst. Und wir die Dinge, die nicht so wichtig sind, aussortieren und anfangen zu kochen und Tisch zu decken und Zeit zu haben, wer auch immer kommen mag. Herr, hilf uns dabei. Amen.